Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Ich begrüße Sie zu Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir entführen Sie in dieser Sendung nach Lettland und wir sprechen über Land und Leute. Wir machen einen Ausflug in die Kirche und wir verraten Ihnen, was Renovabis in diesem Land mit seinen Projektpartnern bewegt. Dazu schalten wir auch nach Lettland und speziell auch in die Kulturhauptstadt Europas, sprich Riga. Alles das in den kommenden 2 Stunden. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernd Knopp. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Osteuropa-Hilfswerk Renovabis. Heute haben wir Lettland im Fokus. Wir wollen versuchen, gemeinsam mit Renovabis Ihnen dieses Land etwas näher zu bringen. Und dabei werden wir auch über die Aktivitäten des Osteuropa-Hilfswerks und wir werden auch mit lettischen Kirchenvertretern sprechen. Doch zuerst einmal wollen wir natürlich wissen, mit welchem Staat wir es hier eigentlich zu tun haben. Dazu begrüße ich Dr. Angelika Schmeling im Studio. Sie ist Länderreferentin bei Renovabis und sie kennt das Land. Ich grüße Sie, Frau Dr. Schmeling.
Ja, grüß Gott, Herr Knopp.
Frau Dr. Schmeling, wenn wir uns die Geschichte Lettlands so ein bisschen anschauen, dann überrascht es ja so ein bisschen, wenn ich sage, dass dieser Staat überhaupt noch existiert. Der wurde oft zerrissen. Kann man das so sagen?
Ja, in jedem Fall. Also zuerst mal muss man sagen, dass Lettland ein sehr junges Land ist. Zuerst tauchte das 1918 überhaupt auf der Landkarte auf. Vorher hat es lange zum Russischen Reich gehört. Danach wurde es der Sowjetunion zugeschlagen. Zwischendurch war es im Zweiten Weltkrieg noch von den Nazis besetzt. Also es war wirklich eine sehr komplizierte Geschichte. Aber seit 1991. Ist das Land endlich unabhängig.
Also diese Zerrissenheit, spürt man die noch in diesem Land? Sie haben das Land ja auch schon mal bereist. Spürt man das, wenn man durch Lettland fährt?
Man spürt die Zerrissenheit, wenn man sich die Zusammensetzung der Bevölkerung anschaut. Es gibt immer noch einen hohen Anteil von russischsprachiger Bevölkerung, die zum Teil Letten sind, zum Teil aber auch staatenlos. Da merkt man noch die Folgen der Sowjetunion, weil das Land sehr stark russifiziert wurde und zum Teil die Letten im eigenen Land in ihrer Minderheit waren. Aber ich glaube, inzwischen gleicht sich das Verhältnis aus und auch ja, eben die russischsprachigen Leute fühlen sich inzwischen irgendwo in Lettland heimisch.
Die Letten selbst leben ja jetzt, Sie haben es eben, glaube ich, schon angedeutet, in einer Demokratie, einer parlamentarischen Demokratie. Ist die irgendwie vergleichbar mit der Bundesrepublik Deutschland?
Ich denke, im Großen und Ganzen ja. Das System ist ziemlich stabil. Es gibt natürlich den einen oder anderen Skandal, leider immer noch um das Thema Korruption, aber die Probleme, die werden mit demokratischen Mitteln gelöst. Also da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass das Land wirklich sehr stabil ist. Ein Problem ist die Wirtschaftslage. Da leidet Lettland immer noch unter den Folgen der Wirtschaftskrise von 2008. Da war das Land ja kurz vor dem Staatsbankrott. Es hat sich erholt, aber es zählt immer noch zu den ärmsten Ländern Europas.
Viele sprechen von den baltischen Staaten. Ist das korrekt?
Ja, das Baltikum ist natürlich ein gewisses Konstrukt. Die Länder gehören zusammen, sie gehören alle in den Ostseeraum. Insofern gibt es die baltischen Staaten, aber jedes Land ist natürlich was Besonderes und die Länder legen auch sehr Wert auf ihre Eigenheiten. Da sollte man gut aufpassen, dass man sie nicht über einen Kamm schert.
Also sprich im Verbund mit Litauen und mit Estland. Das Bedürfnis nach Selbstbestimmung ist ja bei diesen Staaten groß. Und wie ist denn das Verhältnis Lettlands zu diesen anderen, ich sag mal in Anführungsstrichen, baltischen Staaten, also zu Litauen und zu Est oder Estland? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, das Verhältnis in jedem Fall freundschaftlich, nachbarschaftlich, klar, ein gutes Verhältnis.
Jetzt gehen wir mal auf die Konfession ein, also auf die Kirche in Lettland. Viele Letten sind ja evangelische Christen, das wissen vermutlich sehr wenige Menschen. Und ich glaube, die Katholiken bilden nur 25% der Bevölkerung. Wie ist denn das Verhältnis dieser einzelnen Konfessionen zueinander? Gibt es da sowas wie eine Ökumene?
Ja, also das ökumenische Verhältnis in Lettland scheint ganz gut zu sein. Das liegt erstmal daran, dass die Kirchen ja grob gesagt halbwegs ausgeglichen sind. Wir haben eben etwa die Hälfte der Bevölkerung ist evangelisch, vielleicht weniger als ein Viertel katholisch. Dann gibt es noch die orthodoxe Kirche. Also sagen wir mal so, es überwiegt jetzt keine Konfession zu sehr. Dann stehen die beiden Kirchen sich noch nahe, weil sie die gleichen Werte vertreten. Beide sind sehr konservativ und das ist auch das Besondere der evangelischen Kirche im Baltikum, also nicht nur in Lettland, sondern auch in den Nachbarstaaten, dass sie sich ziemlich stark abgrenzt von der evangelischen Kirche im Westen. Zum Beispiel gibt es in Lettland keine Frauenordination und in der Beziehung stehen sie dann den Katholiken sogar näher. Und Auch wenn es um Fragen wie Werte geht, Moral, dann gibt es viele gemeinsame Positionen mit der katholischen Kirche. Das führt sogar so dazu, dass schon viele Menschen vom Protestantismus übergetreten sind zu den Katholiken.
Man hat ja eigentlich recht wenig gehört über Lettland und auch über Litauen in der Wendezeit 89-90, obwohl auch da, glaube ich, geschossen wurde. Ich weiß nicht, wie lief das in Lettland ab? Wissen Sie was darüber und wissen Sie vielleicht auch irgendetwas darüber, welchen Einfluss die Kirche auf diese Wende hatte?
Tatsächlich verlief die Revolution leider nicht ganz unblutig. In Riga gab es 1991 5 Todesopfer, weil da sowjetische Spezialkräfte das Parlament gestürmt haben. Davon abgesehen war die Revolution trotz allem relativ friedlich. Das war ja die sogenannte singende Revolution. Und das war so, dass in der Zeit der Perestroika die Lieder zum Zeichen des Protests wurden. In Lettland zum Beispiel hat man dann die verbotene Hymne gesungen, Gott segne Lettland, und damit gezeigt, ja, dass man die Unabhängigkeit von der Sowjetunion möchte. Und ich denke, in diesem Gott segne Lettland, da merkt man auch den religiösen Bezug.
Und das Ganze doch irgendwie fröhlich, ne? Also wenn das so ein singendes Volk ist, klingt das ja nicht gerade nach Depressionen. Genau. Jetzt kommen wir mal kurz auf Renovabis zu sprechen. Renovabis selbst ist in diesem Land ja auch aktiv und engagiert sich auf vielfältige Art und Weise. Wir werden das im Laufe der Sendung natürlich noch im Detail erörtern. Können Sie da was Besonderes hervorheben? Was macht Renovabis in Lettland?
Besonders würde ich den Bildungsbereich betonen. Da haben wir eine ganze Reihe Projekte. Zum Beispiel gibt es 3 katholische Schulen. Da haben wir beim Aufbau geholfen und helfen jetzt auch immer noch, wenn es zum Beispiel darum geht, die Schulen zu modernisieren. Ganz wichtig ist uns auch die theologische Ausbildung von Laien. Da muss man sagen, gibt es in Lettland noch ein bisschen ein Defizit. Und da fördern wir zum Beispiel Glaubenskurse, Bibelkurse. Es gibt aber auch eine theologische Universität, die von uns immer mal wieder eine Unterstützung bekommt. Dann haben wir noch den sozialen Bereich. Da ist die Caritas leider auch noch etwas schwach. Auch da helfen wir beim Aufbau. Zum Beispiel versucht die Caritas, freiwillige Helfer auszubilden und dadurch die Pfarrcaritas zu stärken.
Also wir werden sehen im Laufe der Sendung, Renovabis bewegt sehr viel in Lettland und wir reisen jetzt auch durch Lettland und werden auch mal auf Riga gleich schauen, denn Riga ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Ich bedanke mich, Frau Dr. Angelika Schmeling im Studio, Länderreferentin von Renovabis, und wir sprechen uns nachher am Ende der Sendung nochmal. Ich danke Ihnen vorab.
Ja, vielen Dank.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wenn wir über Lettland sprechen, dann auch über die Hauptstadt, nämlich Riga. Sie ist in diesem Jahr Kulturhauptstadt Europas. Was uns dort alles erwartet, verrät uns jetzt eine richtige Expertin, nämlich Dr. Judith Levonik. Sie ist Journalistin, sie ist Autorin, sie kennt die baltischen Staaten sehr gut und sie ist auch Korrespondentin für Renovabis. Ich grüße Sie in Riga, Frau Dr. Levonik.
Einen schönen guten Tag aus der lettischen Kulturhauptstadt.
Ja. Frau Dr. Levonik, Sie kennen Riga sehr gut, Sie kennen Lettland sehr gut. Was macht den besonderen Anreiz, den besonderen Reiz dieser Stadt Riga aus?
Also für mich persönlich macht den Reiz von Riga vor allem die ungemeine Vielfältigkeit aus. Und zwar vielfältig meine ich im Sinne von Architektur und wohl auch damit verbunden im Sinne der Atmosphäre der Stadt. Ich denke, das zeigt auch von der Geschichte der Stadt, weil viele, viele Gebäude oder fast jedes einzelne Gebäude eine besondere Geschichte hat. Und das kommt dann auch in der Atmosphäre der Stadt zum Ausdruck. Und in diesen 800 Jugendstilgebäuden findet man bzw. spürt man auch den, ich würde jetzt sagen, lettischen Geist.
Mhm. Und also ich merke, Sie sind in diese Stadt ein bisschen verliebt.
Könnte man so sagen, ja. Okay. Immer wieder, ich war längere Zeit nicht in Riga und jetzt, wo ich wieder gekommen bin, ja, es ist immer wieder eine neue Liebe und vor allem, es gibt immer wieder so viel Neues zu entdecken. Also man muss oben nach unten und überall hinschauen.
Ja, und jetzt muss ich dazu sagen, es gibt in diesem Jahr besonders viel zu entdecken, denn Riga ist das kulturelle Epizentrum Europas in diesem Jahr. Da gibt es mehrere hundert Veranstaltungen, Kultur im breitesten Sinne, 365 Tage im Jahr. Das Jahr hat ja schon längst begonnen. Was erwartet den Besucher, der Riga besucht?
Das Gesamtprogramm steht unter dem Motto höhere Gewalt. Und ich denke, das ist ein ganz passendes Motto. Die letzten 700 Jahren war Riga und Lettland ja stets von fremden Mächten beherrscht. Waren das Deutsche, Riga war auch Hansestadt, waren es Polen, waren es Schweden, waren es Russen. Und erst jetzt seit 1991 jetzt als freies Land, freies Staat. Und aus diesem Hintergrund ist auch zu sehen, glaube ich, dass Geschichte eine große Rolle spielt in diesen Programmpunkten, die sich die Organisatoren überlegt haben. Das hat man auch schon gesehen bei den Eröffnungstagen, die von 16. bis 19. Januar stattgefunden haben. Was mir besonders gut gefallen hat, war die Veranstaltung, die Kette der Bücherfreunde oder Bücherliebhaber, muss man schon fast sagen, wo Menschen Bücher von der alten in die neue Nationalbibliothek in einer Kette weitergegeben haben. Diese Kette hat auch über die Brücke der Daugava geführt und war, ich habe extra noch einmal nachgefragt, also sie war wirklich 2014 Meter lang und es haben 14.000 Menschen teilgenommen. Bei minus 14 Grad haben die Leute ein Fest daraus gemacht, haben gesungen und getanzt und haben die Bücher weitergegeben. Und interessanterweise, das erste Buch, das sich hier auf diesen Weg gemacht hat, war eine Bibel der deutsch-baltischen Familie Lambsdorff aus dem 19. Jahrhundert.
Und Sie haben gerade die Bibel genannt, da sind wir schon beim Stichwort Kirche. Trägt die Kirche auch etwas zu diesem kulturellen Angebot bei?
Also es finden in Kirchen statt, zum Beispiel, also der Riga Dom ist ja sehr, sehr bekannt für seine Orgel. Es war also weltweit eine der historisch bedeutendsten, wertvollsten Orgel. Und hier gibt es sehr, sehr viele Orgelkonzerte. Auch die Petrikirche ist ja heute sowas wie ein Kultur- und Kunstzentrum. Und diese beiden Dom und Petrikirche, die sind evangelisch-lutherische Kirche. Also der Dom ist auch der Sitz des evangelischen Erzbischofs von Lettland. Und diese beiden Kirchen gemeinsam mit der katholischen Jakobikirche bilden auch irgendwie eine charakteristische Skyline von Riga. Insofern also ist das auch, kann man würde ich sagen, eine lebendige Kirche, wo auch Kultur stattfindet.
Was sollte man auf keinen Fall verpassen, wenn man in diesem Jahr die Kulturhauptstadt Europas, sprich Riga, besucht?
Also auf alle Fälle irgendein Musikprogramm. Es wird auch, als ich so durchgeschaut habe, also ich glaube auch, dass die Musik einer der ganz, ganz großen Schwerpunkte des Programms ist, was sich auch wieder in der Tradition der Letten sehen lässt. Da in Lettland bzw. in Riga finden ja noch immer alle 4 bzw. alle 5 Jahre diese großen Sänger- und Tanzfestivals statt. Das hat voriges Jahr stattgefunden, wo 10.000 Leute singen, die jahrelang üben, die gleichen Lieder. Dieses große Konzert und Sängerfest hat im Vorjahr stattgefunden, aber in diesem Jahr hat es Riga geschafft und wird die Weltchoir Games austragen. Das ist so etwas wie die Olympischen Spiele für Chorgesang. Das wird im Juli stattfinden. Da werden auch 20.000 Sänger und Sängerinnen aus ungefähr 80, 90 Ländern erwartet. Es wird zum Beispiel erstmalig seit 2008 wieder das ehemalige KGB-Haus geöffnet unter dem Motto Eckhaus, weil es sich an einer Ecke befindet. Eine Ausstellung, ein großer Ausstellungskomplex befasst sich mit 1914, mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Unter anderem wird das künstlerisch verarbeitet von Künstlern einiger Länder, die damals 1918 unabhängig geworden sind, so wie Lettland auch, weil Lettland war ja im 20. Jahrhundert 20 Jahre sozusagen unabhängig in der Zwischenkriegszeit. Oder eine große Bereich nimmt Bernstein ein, angefangen von der Bernsteinstraße bis Bernsteinausstellungen, Bernsteinmusik, weil es auch für diese Region natürlich sehr, sehr wichtig ist. Es findet sich wirklich für jeden etwas. Und vielleicht kann man noch auf die Homepage aufmerksam machen, wo das Programm zu finden ist, auch in englischer Sprache. auf www.riga2014.org, also org.
Auf jeden Fall auf diese Homepage schauen und ich muss Ihnen ein Kompliment machen. Wenn Sie in einem Reisebüro tätig wären, ich hätte längst eine Reise gebucht nach Riga. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wir müssen leider unser nettes Gespräch jetzt beenden, weil die Zeit drängt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Dr. Judith Levonik. Sie ist Journalistin, sie ist Autorin und wie Sie hören, sie kennt sich sehr gut in der Kulturhauptstadt Europas, sprich in Riga und in Lettland aus. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß in Lettland. Vielen Dank, Frau Dr. Levonik. Hier ist Domradio weltweit mit weltkirchlichen Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis, zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Renovabis reagiert. Christliche Kirchen als friedensstiftende Kraft in der Ukraine stärken.
Auf die kritische und unübersichtliche Situation in der Ukraine haben auch katholische Hilfswerke in Deutschland, Polen und den USA, darunter Renovabis, die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa und das internationale päpstliche Hilfswerk Kirche in Not reagiert. Wir wollen die Rolle der christlichen Kirchen als friedensstiftende Kraft in der Ukraine stärken und unsere Solidarität zeigen. Wir unterstützen aber keine politische Position oder Partei, erklärte Johannes Freier Heeremann, Präsident von Kirche in Not, nach einem Treffen mit Vertretern von Renovabis sowie von Osteuropa-Hilfsinitiativen der polnischen und der US-amerikanischen Bischofskonferenz kürzlich in Königstein. Für Projekte in Ost-, Mittel- und Südosteuropa haben die vier Hilfswerke 2013 Hilfsgelder in Höhe von rund 50 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Wichtig war den internationalen Hilfsaktionen auch die Förderung von Initiativen der griechisch-katholischen und der römisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Vertreter dieser Hilfsinitiativen treffen sich einmal im Jahr, um Hilfsprogramme zu koordinieren und Erfahrungen über die aktuelle Lage der Kirchen in den verschiedenen Ländern des ehemaligen Ostblocks auszutauschen.
Anti-osteuropäische Hysterie. Renovabis warnt vor Horrorszenarien.
Zur Debatte um Armutsmigration infolge der seit dem 1. Januar geltenden vollen Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger aus Rumänien und Bulgarien hat Renovabis-Geschäftsführer Burkhard Hanneke betont, dass es unangemessen sei, Horrorszenarien an die Wand zu malen und von hunderttausenden Menschen, die jetzt angeblich zu uns kommen würden, zu reden. Renovabis arbeite seit mehr als 20 Jahren daran, dass die soziale und wirtschaftliche Situation in den osteuropäischen Herkunftsländern der Migranten verbessert werde. Und es habe sich im vergangenen Vierteljahrhundert ja auch schon in vielen der osteuropäischen Nachbarländer vieles zum Besseren entwickelt, sagte Hanneke. Verbesserungen im Bildungs- und Ausbildungsbereich seien allerdings ein langwieriger Prozess. Hanneke erinnerte auch an die absolut übertriebenen Befürchtungen von einem Massenansturm aus Polen und Tschechien, als für diese Nachbarn im Mai 2011 die Arbeitnehmerfreizügigkeit kam.
Runder Geburtstag, 90. Geburtstag eines Altbischofs und einer Symbolgestalt.
Jan Kardinal Koretz, Altbischof der slowakischen Diözese Nitra, konnte am 22. Januar seinen 90. Geburtstag feiern. Kardinal Koretz ist einer der prominentesten Vertreter der sogenannten Untergrundkirche in der ehemaligen Tschechoslowakei zur Zeit des Kommunismus. Als Symbolgestalt des christlichen Widerstands genießt der Jesuit über die Landesgrenzen hinaus hohes Ansehen. Schon 1970 organisierte Koretz gemeinsam mit Freunden Treffen für Jugendliche, Familien und Intellektuelle und legte so die Fundamente einer systematischen Laienbewegung. Zugleich begleitete er viele Priesteramtskandidaten. Unmittelbar nach der Wende, im Herbst 1989, wurde er Rektor des Priesterseminars in Pressburg und kurz darauf Bischof von Nitra. Er leitete die Diözese bis Juni 2005. 1991 hat ihn Papst Johannes Paul II. Zum Kardinal erhoben. 2 Jahre lang war Koretz Vorsitzender der slowakischen Bischofskonferenz. Seit einer schweren Erkrankung im Juni 2012 ist der Kardinal in der Öffentlichkeit nicht mehr in Erscheinung getreten.
UWeb Sportheft erhältlich. Zwischen Fankultur und Fanatismus.
Die Bedeutung des Sports für das politische und gesellschaftliche Selbstbewusstsein von Nationen wird häufig unterschätzt. Oft von gerade denjenigen, die sich für den Sport nicht interessieren. Doch spätestens, wenn die Bilder von Olympia, Europa und Weltmeisterschaften über den Globus flimmern und sich schließlich auch der letzte Sportmuffel eine Nationalfahne ans Auto klemmt, wird die Macht des Sports in der Gesellschaft deutlich. Was die Politik nicht leisten kann, vermag dann zuweilen ein kleiner Ball. Diesem spannungsreichen Verhältnis von Sport und Politik in den Ost- und mittelosteuropäischen Ländern widmet sich auch eine Ausgabe der Zeitschrift Ost-West-Europäische Perspektiven, OWEP. Scheint der Fußball in Europa konkurrenzloser aktiv wie Passivsport zu sein, wird nicht nur ihm in dem Heft Sport, Nation, Politik Aufmerksamkeit zuteil. Für manchen Fan mag das runde Leder gar als Ersatzreligion dienen. Anhänger pilgern zu Spielen, Arenen werden zu Fußballtempeln und die Duelle finden auf heiligem Rasen statt. In Zeiten, in denen immer weniger die Gesellschaft zusammenhält, wird der Fußball zum sozialen Kitt. Keine Religion mag das leisten. Andererseits wird der Sport in manchen Ländern als Ventil gesellschaftlicher Frustration missbraucht oder sogar religiös instrumentalisiert. Darum geht's in OWEP.
Das waren weltkirchliche Nachrichten aus dem Osten Europas und vom Hilfswerk Renovabis. Zusammengestellt von Renovabis-Redakteur Thomas Schumann. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis, eine Sendung rund um Lettland. Die Dominikanerinnen von Bethanien, das ist eine katholische Ordensgemeinschaft, die 1866 von einem Dominikanerpater gegründet wurde, um Frauen mit belasteter Vergangenheit, insbesondere jenen, die aus dem Gefängnis kommen, das Ordensleben als vollwertige Ordensfrauen zu ermöglichen. Soweit zur Geschichte. Der Orden ist auch in Lettland tätig und kümmert sich um Menschen in Gefängnissen, ermöglicht Bildung, verteilt Kleider. Sprich, Menschen in Not, das ist die Zielgruppe. Schwester Diana Zermane ist Dominikanerin in Lettland und sozusagen Mädchen für alles. Und wie, das erklärt sie uns jetzt am besten selbst. Ich sage guten Tag, Schwester Diana.
Guten Tag.
Schwester Diana, welches Schicksal wurde diesen Menschen zuteil, um die Sie sich kümmern?
Bei uns kommen verschiedene Menschen. Gibt's Leute, die sind entlassen aus Gefängnis und haben kein Dach über Kopf, kein Ort, wo sie können bleiben. Und wir bieten dann drei Zimmer zurzeit für solche Leute, die, wo die können so 1 bis 3 Monate bleiben, bis sie regeln die Sachen mit Papieren und nötige Erlaubnisse und dann finden auch eine Arbeit und einen Wohnplatz, weil bei uns in Lettland, wir sind noch nicht so weit mit sozialer Hilfe und gibt's nicht so viele soziale Wohnungen, wo Leute die werden befreit aus Gefängnis, können dann wohnen eine Zeit. Und solche Möglichkeit wir bieten an.
Ich wollte sagen, Sie haben viele Möglichkeiten, die Sie anbieten. Können Sie uns mal so einen kurzen Überblick über Ihre Tätigkeiten geben? Was machen Sie?
So, wir betrauen dann solche Zimmer. Wir haben auch Kleidungskammer, wo Leute können Kleidungen bekommen, Schuhe, Stiefel. Jetzt bei uns ist Winter und ist bis minus 20 Grad unter Null. Dann wir auch arbeiten auf präventive Arbeit vor der Befreiung. Wir arbeiten auch im Gefängnis mit Frauen, die und vorbereiten die für so sozusagen normale Leben in Gesellschaft. Sprechen auch viel über Religion mit diesen Frauen. Wir dann bieten auch einen Platz, so 200 Kilometer aus Riga weg, das ist Agon, ein Ort für Gottesmutter. Und da haben wir auch ein paar Plätze für Frauen, die wollen irgendwie weiter von Stadt wohnen, weil in Stadt dann gibt es verschiedene Sachen, die dienen als so, wie soll ich das sagen, ja, mehr Narkotiken, mehr Möglichkeit irgendwie sich verloren und so weiter. Und dann in Aglona ist so mehr Ruhe, mehr Stille und weniger Versuchungen so in alte Leben laufen.
Aha, also Sie resozialisieren.
Ja.
Ja. Welche Kraft gibt es denn Insassinnen in solchen Frauengefängnissen? Ist die Akzeptanz für ihre seelsorgliche Tätigkeit groß? Wird das oft angenommen?
Wir arbeiten da schon ziemlich lange, so 18 Jahre. Und das am Anfang, das war nicht so leicht, weil, wie vielleicht viele von euch wissen, das ist vorige Sowjetunion und die Religion oder die Teilnehmer von religiösen Gemeinschaften, das war was ganz Fremdes, ja. Und Staat war nicht sofort bereit, solche Hilfe anzunehmen. Aber jetzt, im Laufe des 6, 8 Jahre, wir haben viel Fortschritte gemacht und die Zusammenarbeit mit Staat läuft schon ziemlich gut. Mhm. Auch wenn ich muss sagen, es ist sogenannte freiwillige Arbeit. Wir werden dafür staatlich nicht bezahlt. Nur Unterstützung von verschiedenen Organisationen, das hilft uns dann.
Und dazu zählt dann auch Renovabis.
Ja.
Und welche Hilfe kommt Ihnen von diesem Hilfswerk zuteil? Was macht Renovabis? Man kann ja spenden und diese Spenden werden dann verteilt. Wie genau unterstützt Sie das katholische Osteuropa-Hilfswerk?
Ich kann nur sagen, dass die Renovabis unterstützt diese Arbeit. Wie konkret, das kann besser dann sicher die Kaplanin deiner sagen aus Gefängnis. Nur, ich weiß, dass unsere Arbeit auch mit unserer Ausbildung, auch mit Hilfsmitteln, was wir brauchen für diese Arbeit, auch für ganz einfache Sachen, zum Beispiel bei uns Frauen im Gefängnis bekommen nichts eigentlich. Die sollen selbst sorgen für Zahnpasta, für Shampoos, für hygienische Sachen. Auch solche einfache Sachen wir bekommen, weil Renovabis hilft uns.
Und das ist auch gut so, dass Renovabis hilft, denn die Menschen sollen ja auch für Renovabis spenden und damit auch für Bedürftige in Osteuropa und auch in Lettland. Sie sind aber nicht nur im Gefängnis tätig, sondern Sie unterrichten auch, wie Sie mir erzählt haben, nämlich an einem Gymnasium. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Ich unterrichte Religion in so Klasse 1. bis 4. Klasse. Katholische Gymnasium bei uns ist eine Privatschule. Das heißt, das wird nur teilweise von Staat unterstützt. Und ja, die Klassen sind ziemlich klein, aber wir versuchen so sehr zu sorgen, dass diese kleine katholische Diaspora in Lettland, dass die durch Ausbildung in katholische Gymnasien, dass die wächst und wird kräftiger.
Aber die Katechese findet nicht nur an den Gymnasien statt, sondern Sie haben mir auch darüber berichtet, dass Sie auch noch eine Sonntagsschule unterstützen. Was machen Sie da?
Bei uns in Lettland die Religionsunterricht, das ist keine Schulsache, das einfache Schulen bietet nicht an. Das heißt, dass wenn Eltern wollen, dass die Kinder bekommen wenigstens irgendwelche so Ausbildung in Religion oder werden für Sakramente vorbereitet, dann die suchen eine Möglichkeit, die Kinder zur Sonntagsschule schicken. Das heißt, für Katecheseunterricht, die findet statt an Gemeinden oder wie bei uns beim Kloster. Und wir haben die Sonntagsschule 10 Jahre beim Kloster St. Josef in Riga, wo wir bieten an für Kinder von 3 Jahren bis 15 Jahre Vorbereitung für Sakramente für die Kinder und die Eltern, die das wollen, aber einfach auch so Zusammentreffen für Kinder, die wollen einfach mehr Gott kennenzulernen. Die Kinder kommen jeden Sonntag von 3 Uhr bis 6 Uhr am Nachmittag. Und eine Stunde, die haben so genannte Unterricht, eine Stunde so mehr Erlebnispädagogik und dann eine Stunde einfach für Gespräche, Beziehungen und auch gemeinsames Essen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Schwester Diana Zermane, und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Lebensweg und selbstverständlich für Ihre Tätigkeiten. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen in dieser Sendung über Lettland. Er hat einen für Kirchenvertreter ungewöhnlichen Lebensweg hinter sich. Ein Mann, der einen im wahrsten Sinne des Wortes zuvor weltlichen Beruf ergriff, ist heute der Erzbischof von Riga. Und ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Herzlich willkommen, Zbigniew Stankiewicz, der Erzbischof von Riga. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Erzbischof, Sie haben sozusagen zwei Leben. Ich habe das eben mal angedeutet. Sie waren bis 1990 Ingenieur. Was genau haben Sie vor Ihrem kirchlichen Leben gemacht?
Ja, nun, ich war für 12 Jahre Ingenieur und das war in Englisch Automated Control System. Das war mit Informatik und Planierung. Planierung und Regierung in eine Fabrik oder eine Organisation und so. Aber diese Wandlung war in 1990. Ich habe gesehen, ich brauche etwas mehr. Ich bin nicht zufrieden mit meiner Arbeit. Das war ganz interessant. Aber ich habe gesehen, ich habe diesen Wunsch, andere Personen zu evangelisieren. Mitteilen mit meinem Schatz. Und so. Und ich habe ein Jahr habe ich viele nachgedacht, viele gebetet und viele auch gesprochen mit anderen Personen über meine Berufung. Und nur in einem Gespräch mit meinem Beichtvater, ein sehr erfahrener Priester, habe ich alles verstanden. In 3 Minuten.
Unglaublich.
Habe ich diese Licht genommen. Ich habe gesehen, Gott zeigt mir diesen Weg. Ich habe diese Berufung. Und das war 8. August.
Das wissen Sie noch ganz genau, wann das war.
90, ja. Mhm. Und 2 Monate später war ich schon in Polen, in einige katholische Universität, in sozialistische Lager.
Eine unfassbare Laufbahn. Ich habe es ja gesagt, Sie haben dann plötzlich Theologie studiert. Sie haben eine Laufbahn in der Kirche eingeschlagen. Ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab. Sie wurden dann 2010 von Papst Benedikt XVI. Zum Erzbischof von Riga ernannt. Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich ein ganz anderes Leben lebt?
Ja, das war auch eine epochale Wandlung in meinem Leben. 2010. Das war ähnlich als ein Tsunami in meinem Leben.
Das glaube ich Ihnen.
Das war eine totale Wandlung. Ich habe neue Horizonten auch gesehen. Vorher habe ich in einer Pfarrgemeinde geholfen, im Sonntags und Festtags. Ich war spiritual von Priesterseminar und Direktor von höherem Institut von religiösen wissenschaftliches Institut. Und ich habe meine Arbeit gehabt und das ist alles. Ich war sehr besetzt, aber als Erzbischof, das sofort mit allen Medien, mit Regierung, mit Politikern und so, das war eine andere Horizonte. Aber ich in kurzer Zeit habe gesehen, das ist meine Berufung. Und so, ich habe viele, viele Vorschläge und viel Arbeit.
Ja, Sie haben viel Arbeit. Genau. Überlegen Sie sich mal, Herr Erzbischof, ungefähr ein Viertel der lettischen Bevölkerung ist ja römisch-katholisch. Ich glaube, die Protestanten, die evangelischen Christen überwiegen in Ihrem Lande und die russisch-orthodoxe Kirche verzeichnet 9 oder 10%. Was würden Sie über Ihre katholische Kirche in Lettland sagen? Wie können Sie die beschreiben? Befindet sie sich noch im Aufbau?
Mein Vorgänger, Kardinal Janis Pujec, er hat 23 Kirchen gebaut in unserer Diözese. Unsere Diözese war sehr protestantisch und wir haben normalerweise keine Kirche in unserer Provinz gehabt. Die Kirchen waren nur in Riga seit letztem Jahrhundert. Und in Provinz haben wir die erste Kirche nur vor 85 Jahren. Und jetzt haben wir schon in kleinen Städten auch, nicht in allen, aber haben wir. Und jetzt meine Herausforderung ist, wie können wir diese Kirchen erfüllen mit Gläubigen? Und dieser Prozess, ich glaube, das geht. Wir gehen, mehrere Priester auch gehen in eine gute Richtung.
Also da verändert sich was, wie Sie beschreiben. Herr Erzbischof, Sie tragen einen ganz besonderen Titel. Sie wurden von der Europäischen Kommission zum Europäer des Jahres 2011 gekürt. Wie wichtig ist Ihnen denn der europäische Gedanke und die Integration Ihres Landes in Europa?
Für mich, das ist sehr wichtig. Und ich war auch in 2011 als Europäer des Jahres in Lettland gewählt. Ich bin proeuropäisch. Ich habe diese Überzeugung, dass Europa für uns, das ist unsere Zukunft.
Da spricht der Europäer, da spricht der Erzbischof von Riga. Ich habe noch eine Frage an Sie, Herr Erzbischof. Sie haben einmal gesagt, die Menschenwürde habe in Europa Schaden genommen durch den Niedergang der spirituellen Dimension. Glauben Sie denn, dass der Papst Franziskus jetzt mit seiner offenen, die Kirche der Armen preisenden Art dazu beiträgt, dass die spirituelle Dimension wieder ein Comeback erlebt?
Ja, ich hoffe, das ist die Zukunft Europas, ist nur in diese Richtung. Menschenwürde, das ist am größten Schatz Europas. Das ist erste Priorität. Papst Franziskus übersetzt diesen Schatz in praktische Schritte.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, dem Erzbischof von Riga, Dr. Zbigniew Stankiewicz. Ich sende schöne Grüße nach Lettland und sage noch einmal vielen Dank für das nette Gespräch. Dankeschön, Herr Erzbischof.
Vielen Dank, Dankeschön, auf Wiedersehen.
Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Eine Sendung über Lettland und jetzt über eine ganz besondere Frau, die zusammen mit Renovabis unter anderem in Lettland für sozial benachteiligte Frauen und Kinder in Not viel bewegt. Ihr Name ist Inara Usulina. Sie ist Präsidentin des Lettischen Katholischen Frauenbundes und sie unterstützt das sogenannte Martinshaus im lettischen Liepāja als Vorstandsmitglied. Guten Tag, Frau Usulina.
Guten Tag.
Vor ein paar Jahren haben Sie den Lettischen Katholischen Frauenbund gegründet. Was war der Auslöser?
Unser Lettischer Katholischer Frauenbund wurde vor 11 Jahren gegründet, doch dieser Gedanke war schon lange da. Vor 16 Jahren wurde ich zu europäischen Treffen der katholischen Frauenverbände eingeladen und dort habe ich viele Kontakte und Freundschaften geschlossen. Und nach regelmäßigen Erfahrungsaustauschen, Besuchen haben wir, engagierte katholische Frauen in Lettland, uns entschlossen, den Lettischen Katholischen Frauenbund zu gründen. Und seit 11 Jahren bestehen wir nun und kooperieren uns auch weiter mit anderen europäischen katholischen Frauenorganisationen.
Und Sie helfen Frauen und Kindern in Not, die Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. Welche Sorgen haben diese Personen?
Leider seit 2007 hat Lettland eine große Wirtschaftskrise. Laut Statistik ist sie schon vorbei, aber leider die Menschen hier in Lettland spüren das nicht. Wir haben immer noch sehr große Armut und sehr viele Frauen und Kinder in Not und das sind vor allem alleinerziehende Frauen und auch alte Menschen, Rentner. Und da versuchen wir zu helfen. Dadurch ist auch, wir haben sehr gute Zusammenarbeit mit dem Frauenhaus in Liepāja. Das ist das Martinshaus. Dieses Haus hat nur diese Aufgaben, Frauen und Kinder in Not zu helfen.
Wie arbeiten denn der Frauenbund und dieses Martinshaus, Sie haben es eben genannt, zusammen? Wie funktioniert das?
Es ist so, dass schon von Anfang der Gründung des Frauenbundes war die Leiterin des Vereins Martinshaus, Frau Iveta Jansson. Sie war dabei in unserem Frauenbund. Sie war schon von Anfang an sehr engagiert. Bei jedem Treffen der katholischen Frauenorganisation hat sie immer einen Vortrag gehalten über Martinshaus. Sie hat erzählt über Frauen in Not, über konkrete Beispiele. Sie hat auch uns erzählt, was sie braucht, welche Unterstützung sie braucht und wie wir helfen können. Und das hat auch uns, Frauen aus dem katholischen Frauenbund, sehr bewegt. Und wir haben dann immer zusammen gedacht, wie können wir helfen? Oder wo können wir Projekte schreiben und einreichen, um den Frauen im Martinshaus zu helfen? Und dadurch ist langsam so eine gute Zusammenarbeit entstanden. Zum Beispiel, wir haben eine von unseren Frauen im Frauenbund, ist als Kaplanin im Frauengefängnis engagiert. Und dann hat sie also ein Projekt geleitet, dass die Frauen im Frauengefängnis haben für arme Familien in Liepāja Socken und Handschuhe gestrickt. Und das haben wir dann auch weiter verteilt. Zum Beispiel, wenn Winter kommt und Kinder brauchen Wintersachen, dann sammeln wir das auch in unserem Umfeld und schreiben Briefe an unsere Freunde und dann sammeln wir Winterkleidung. Das sind so kleine Projekte, aber wir helfen, wie wir können.
Und Sie bieten, Sie haben es ja gerade genannt, den Frauen und Kindern dann schon einiges. Sie helfen mit Nahrung, Sie helfen mit Beratung, mit Medikamenten, auch mit Unterkunft. Haben diese Menschen auch eine Zukunft? Wie bewerten Sie das?
Jeder Mensch hat eine Zukunft. Ja, Martins Haus hat so Räumlichkeiten, hat Wohnungen für Frauen in Not bereit. Wenn eine Frau kein Zuhause hat oder Gewalt zu Hause erlebt, sie kann dann bei uns übernachten und mit dem Kind so lange bleiben, bis sie ein sicheres Zuhause hat. Und wir helfen auch mit, wie Sie gesagt haben, mit Lebensmitteln, mit Kleidung und Medikamenten. Aber wir helfen nicht nur mit finanziellen Sachen, sondern wir, damit die Menschen auch eine Zukunft haben, helfen wir ihnen, auch diese Zukunft zu gestalten.
Durch Bildungsprojekte zum Beispiel, ja? Sie bilden ja auch aus.
Ja, wir haben Bildungsprojekte, die dann von Renovabis auch unterstützt sind. Und das sind verschiedene Seminare für Frauen in Not, weil die meisten Frauen in Not kommen auch so aus armen Familien, aus sozial unsicheren Lebensumständen. Viele von ihnen haben vielleicht keine Bildung, einige haben keine Dokumente. Und das müssen wir dann alles helfen, ihnen zu regeln. Und wir haben dann Bildungsseminare für Frauen. Und in diesen Seminaren werden verschiedene Fragen dann erklärt von Fachmenschen. Zum Beispiel, das sind verschiedene juristische Fragen, Beratungen über Gesetze, Personenrechte. Und wir erzählen, welche sozialen Hilfe diese Frauen in Not dann bei Sozialamt beantragen können und bekommen können. Wir bilden sie und erzählen auch, wie auf dem Arbeitsmarkt, welche Chancen die Frauen haben, wie man ein Vorstellungsgespräch führt, wie man einen Lebenslauf schreibt, wie man eine Arbeit sucht.
Für viele ist es selbstverständlich, wollten Sie sagen, und diese essentiellen Dinge können diese Menschen nicht, und sie helfen diesen Menschen dann auch wieder im richtigen Leben Fuß zu fassen.
Genau, ja, das ist so. Aber das alles könnten wir ohne Spenden oder ohne Unterstützung von außen gar nicht tun, weil unser Verein ist rein spendenbasiert und wir können diese Projekte verwirklichen, realisieren, nur wenn jemand da ist, der uns unterstützt.
Trotzdem, Sie haben mir gesagt in einem Gespräch, das wir beide mal geführt haben, dass viele Menschen, die bei Ihnen arbeiten, ehrenamtlich tätig sind. Und diese Menschen müssen ja auch von irgendetwas leben. Also es wäre auch ratsam, dass Menschen auch die anderen Menschen wiederum helfen, dass die auch leben können.
Genau, ja, heute haben wir alle Mitarbeiter nur ehrenamtlich da, freiwillig. Leider ist die Situation so, dass seit 3 Jahren haben wir kein Geld für Gehalt. Diese Frauen, die bei uns ehrenamtlich arbeiten, sind schon fast selbst Frauen in Not geworden, weil die ganze Arbeit, und das ist sehr große Arbeit, sie wird ehrenamtlich gemacht. Was denn, diese Frauen haben auch zu Hause eine Familie, die ernährt sein muss. Und ich wollte noch sagen, dass Martinshaus zurzeit 32 Familien betreut und das sind insgesamt 180 Personen. Und für diese 180 Personen wird 3-mal in der Woche auch Suppe gekocht und verteilt. Für viele Familien ist das die einzige warme Mahlzeit am Tag. Das ist so, dass wir sehen, dass unsere Hilfe sehr gebraucht wird. Und wir können jetzt nicht einfach aufhören, weil wir kein Geld für ein Gehalt haben. Deswegen versuchen wir, das auch weiter zu tun. Aber wie lange, das wissen wir auch nicht.
Deswegen können wir nur appellieren an viele Hörerinnen und Hörer hier beim Domradio, dass sie auch fleißig spenden, zum Beispiel an Renovabis, damit das Geld auch dem Martinshaus und auch den dort ehrenamtlichen Tätigen zugutekommt.
Ja, das würde uns sehr freuen und diese Hilfe, die wir leisten, sie wird wirklich gebraucht in Lettland. Und die Menschen, die sind so dankbar für alles, für die Suppe, die sie bekommen, für Lebensmittel, für Medikamente, das kann man gar nicht beschreiben und erzählen.
Und ich glaube, das ist es dann auch wert zu sagen, Mensch, ich spende mal zum Beispiel für Renovabis, damit das Geld dann auch den Bedürftigen und auch Ihnen im Martinshaus zugutekommt. Ich appelliere an die Hörer, spenden Sie fleißig für Renovabis und damit spenden Sie auch für die Menschen in Lettland. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen, Inara Usulina, die Präsidentin des Lettischen Katholischen Frauenbundes und Vorstandsmitglied beim Martinshaus in Liepāja. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Das aktuelle Hilfsprojekt von Renovabis ist diesmal in der Ukraine, in der es nach wie vor kriselt. Aber das Projekt selbst hat nichts mit den aktuellen Geschehnissen zu tun. Das weiß Renovabis-Mitarbeiter Simon Corbella. Und den begrüße ich jetzt im Studio. Herr Corbella, bitte.
Ja, genau. Also bei dem heutigen Projekt geht es nicht um die aktuelle Situation, sondern um die Situation von Strafgefangenen in der Ukraine. Der Strafvollzug in der Ukraine ist noch immer sehr stark vom sowjetischen Erbe des Landes geprägt. Das bedeutet, bedeutet konkret, dass es eigentlich kein durchgängiges Konzept der sozialen Reintegration oder einer sozialpsychologischen Betreuung von Gefangenen gibt. Dazu kommen eben noch vorherrschende gravierende hygienische und bauliche Mängel, aber auch einfach eine Überbelegung in den staatlichen Gefängnissen. Dazu kommt eben noch, dass in der Ukraine ohnehin schon eine größere Schicht armer Menschen gibt, sodass das Verständnis und der Einsatz für Strafgefangene eben als sehr gering erachtet wird. Beziehungsweise es gibt wenig Verständnis dafür. Für die Kirchen war das eigentlich von Anfang an ein wichtiger Aspekt. So wurde schon eigentlich im Jahre 1989 wieder, zumindest von Seiten der ukrainisch-griechischen katholischen Kirche, ganz aktiv auf Gefängnisse zugegangen und sich um Gefangene gekümmert. Diese Maßnahmen waren allerdings eher unkoordiniert und auch lokal stark eingegrenzt, sodass dann im Oktober 2006 die Bischofssynode eine eigene Abteilung für die Gefängnisseelsorge eingerichtet hat und die bestehenden Aktivitäten eben bündeln wollte und ja, miteinander vernetzen wollte, damit effektiver gehandhabt werden kann. Das Projekt lief anfänglich mit 4 Gefängnisseelsorgern an und hat sich mittlerweile doch ganz gut gemacht. Das sind jetzt mittlerweile über 40 Seelsorger, rund 90 ehrenamtliche Helfer, die eben verlässlich daran mitwirken. Und dazu kommen nochmal über 200 Ehrenamtliche, die sich gelegentlich dafür bereit erklären, in Gefängnisse zu gehen und eben auch mitzuarbeiten. Ganz konkret bei dem Projekt geht es jetzt darum, dass eben das allgemeine Bewusstsein in der Bevölkerung einfach sehr von Vorurteilen geprägt ist und dass es eben wenig Verständnis für so eine Arbeit gibt. In dem Projekt wird jetzt unter anderem eine Kunstausstellung und andere Maßnahmen im öffentlichkeitsarbeitstechnisch gefördert, dass einfach ein Bewusstseinswandel stattfinden kann und auch Menschen dazu animiert werden, eben ehrenamtlich tätig zu werden in diesem Bereich, gerade in der Gefängnisseelsorge. Ja, für dieses Vorhaben ist es jetzt so, dass die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche eben die Hilfe von Renovabis benötigt. Gerade im Bereich der Gefängnisseelsorge ist für Renovabis ein wichtiger Beitrag für die Zivilgesellschaft, der zum einen zu einer Humanisierung des ukrainischen Strafvollzugs führen kann, aber zum anderen eben auch von der Idee geprägt ist, Solidarität und Verantwortung gegenüber anderen Menschen in der Gesellschaft zu tragen.
Ich danke Ihnen, Simon Corbella von Renovabis. Ähnliche Projekte können Sie natürlich tatkräftig unterstützen, nämlich mit Ihrer Spende. Klicken Sie einfach auf www.renovabis.de. Dort erfahren Sie alles über die aktuellen Projekte und die Bankverbindung. Spenden Sie für ein Hilfsprojekt von Renovabis. Die Menschen werden es Ihnen danken. Dankeschön, Simon Corbella. Ja, Domradio weltweit neigt sich dem Ende zu. Zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis haben wir 2 Stunden lang über Lettland gesprochen. Aber wir beenden unsere Sendung jetzt in Gedenken an 2 große Heilige, nämlich Kyrill und Methodius oder Kyrill und Method. Und dazu begrüße ich noch einmal, wie am Anfang, Dr. Angelika Schmeling bei uns im Studio, die Länderreferentin bei Renovabis. Wir hatten uns vorab über Lettland unterhalten und jetzt sprechen wir ein bisschen über Kyrill und Method oder Methodius. Ich grüße Sie, Frau Dr. Schmeling. Zum zweiten Mal.
Ja, hallo nochmal.
Kyrill und Method im 9. Jahrhundert, da haben die christliche Missionierung slawischer Völker vorangetrieben. Sie sind auch als Slawenapostel bekannt. Können Sie mir ein bisschen erklären, welche Bedeutung diese beiden heute noch haben in Osteuropa?
Also Kyrill und Method haben in jedem Fall eine ganz große Bedeutung. In mehreren Ländern gibt es sogar einen Nationalfeiertag, ihnen zu Ehren. Und zwar sind sie, sagen die Erfinder der slawischen Sprache und Schrift. Man muss sich das so vorstellen, damals im 9. Jahrhundert wurden die slawischen Sprachen nur als Dialekt gesprochen und waren nicht schriftlich festgehalten. Und als sich Kyrill und Method dann auf ihre Mission vorbereitet haben, da haben sie erstmal angefangen, die Bibel zu übersetzen, haben dadurch die Grundlagen der kirchenslawischen Sprache gelegt und aber auch extra dafür eine Schrift entwickelt. Da war dann hauptsächlich Kyrill dafür zuständig.
Deswegen kyrillische Schrift.
Ja, fast. Also die von Kyrill erfundene Schrift heißt eigentlich Glagolitsa, aber einige Buchstaben davon sind auch in der heutigen kyrillischen Schrift drin. Also die heutige kyrillische Schrift ist ähnelt wieder stärker dem Griechischen. Aber es sind immer noch einige Originalbuchstaben dabei.
Jetzt kommen die beiden nicht direkt aus Osteuropa, die kommen aus Griechenland.
Genau.
Sind die denn gemeinsam damals in den Osten gegangen oder zu unterschiedlichen Zeiten?
Die sind zusammengegangen. Die beiden sind ja leibliche Brüder. Method war der Ältere, Kyrill der Jüngere. Und sie wurden genau im Jahr 862 nach Mähren berufen. Und zwar hat der dortige Fürst gesagt, mein Volk ist zwar christianisiert, aber es kennt den Glauben noch nicht. Wir brauchen Lehrer, die die Leute in ihrer eigenen Sprache unterrichten können. Und da fiel dann die Wahl auf die beiden Brüder Kyrill und Method, weil sie sich eben schon mit der slawischen Sprache auseinandergesetzt hatten, vermutlich auch slawisch sprachen und eben weil sie bereit waren, diese Mission auf sich zu nehmen.
Also sie haben auch die Volkssprache genutzt, um dann die Bibel zu verbreiten oder zu übersetzen. War das ziemlich modern damals?
Ja, das war geradezu revolutionär. Und zwar war das so, dass in der damaligen Sprache die Messe eigentlich nur auf Hebräisch, Griechisch oder Latein gehalten werden durfte. Aber Kirill und Method haben ja auch zu Recht gesagt, dass das Volk in seiner eigenen Sprache Gott loben soll. Und dann haben sie es tatsächlich durchgesetzt, dass die slawische Sprache als vierte Sprache, als Gottesdienstsprache anerkannt wurde. Das wurde sogar vom Papst anerkannt. Die orthodoxe Kirche hat das Prinzip beibehalten. Auch in Russland zum Beispiel wird die Messe bis heute in diesem alten Kirchenslawisch gelesen. Ja, und Rom hat etwas länger gebraucht, etwa 1000 Jahre bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, dass dann das volkssprachliche Prinzip übernommen wurde.
Wenn Sie das so ein bisschen zusammenfassen würden in Ihren eigenen Worten, was zählt zu Ihren größten Leistungen, also zu den Leistungen von Kyrill und Methodius?
Also erstmal haben sie die Grundlagen für die slawische Kultur gelegt. Dafür werden sie auch im weltlichen Kontext immer noch verehrt. Für uns, für die Kirche ist wichtig, dass sie die östliche und die westliche Tradition miteinander verbunden haben. Also schon damals begann ja die Kirchenspaltung, aber die beiden haben immer versucht, beide Elemente miteinander zu vereinen. Und deswegen hat Johannes Paul II. Sie auch zur Mitpatronin Europas erklärt, weil er eben damit zeigen wollte, dass die byzantinische, die griechische Tradition für Europa genauso wichtig ist wie die westliche Tradition. Dass beides zusammengehört und dass wir voneinander lernen sollen.
Ist vermutlich auch nicht ganz unspektakulär. Es geht ja heute auch um die europäische Einigung, da sagt ja Patrone Europas schon eine Menge aus, oder? Wie kann man das heute, sage ich mal, im Kontext sehen zur europäischen Gemeinschaft, zur Europäischen Union? Sind die beiden so eine Art Vorläufer?
Ja, in so einer sehr frühen Zeit haben sie ja das gemeinsame Europa repräsentiert. Ich denke, sie können immer noch Vorbilder für uns sein, eben weil sie den Dialog gesucht haben, auch in ihrer ganzen Art, wie sie missioniert haben, auch wie sie die fremde Kultur ganz selbstverständlich angenommen haben, welchen Respekt sie hatten vor den fremden Völkern. Und ich denke, das ist vielleicht für Europa heutzutage auch nochmal sehr wichtig, dass wir auch nicht herabschauen vielleicht auf die Nachbarn, sondern akzeptieren, dass das eine andere Kultur ist, aber dass sie genauso wichtig ist, gleichwertig wie unsere Kultur.
Und deswegen ist es auch gut, dass es einen Gedenktag gibt für diese beiden, nämlich in ein paar Tagen am 14. Februar. Wie wird dieser Gedenktag in Osteuropa begangen?
Der 14. Februar ist der kirchliche Gedenktag der römisch-katholischen Kirche. Das ist der Todestag von Kirill. In den anderen Ländern gibt es andere Tage, zum Beispiel in Tschechien und Slowakei. Da wird der 5. Juli gefeiert. Und zwar ist es der Tag, an dem die beiden, sagt man, ins Großmährische Reich kamen. In Bulgarien und in Mazedonien gibt es sogar einen Nationalfeiertag. Der ist allerdings im Mai und da wird dann der Tag der kyrillischen Schrift gefeiert.
Also, am 14. Februar gedenken wir an die beiden großen Ostheiligen, die Patrone Europas, Kyrill und Methodius oder Method. Wie sagt man eigentlich richtig? Sagt man Methodius oder Method oder Method? Wie würden Sie das nennen?
Ich sage Method. Methodius wäre die lateinische Form, Methodius die griechische.
Wir gedenken der beiden Brüder, Kyrill und Method bzw. Methodius. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Angelika Schmeling, Länderreferentin bei Renovabis. Und wenn Sie auch für Menschen in Osteuropa, und damit meine ich alle Länder in Osteuropa, nicht nur Lettland, spenden möchten, dann können Sie dies bei Renovabis tun. Nähere Informationen finden Sie selbstverständlich auf der Webseite von Renovabis. Das ist nämlich www.renovabis.de. Dort finden Sie auch die Bankverbindung und andere wichtige Daten. Die Menschen werden es Ihnen auf jeden Fall danken. Und alle Informationen zu dieser Sendung finden Sie auch bei uns auf der Homepage, nämlich bei www.domradio.de. Ich verabschiede mich zusammen mit Frau Dr. Angelika Schmeling. Am Mikrofon war Bernd Knopp. Ciao.